Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe meines Podcasts, die am Vorabend der Bundespräsidentenwahl aufgezeichnet wird. Morgen, am 30. Juni 2010, treten in Berlin die 1244 Wahlmänner und Wahlfrauen zusammen, um den nächsten Bundespräsident zu wählen. Eine Wahl außer der Reihe, da Bundespräsident Horst Köhler dann vor exakt 30 Tagen von seinem Amt zurückgetreten ist, nachdem Äußerungen von ihm, ja, unglücklich formuliert waren und somit dazu einluden, sie in einer Art und Weise zu verstehen, die dann doch die Frage aufgeworfen haben, ob diese Äußerungen überhaupt verfassungskonform sind. Ich sage ganz bewusst, sie waren so formuliert, dass sie dazu einluden, so verstanden zu werden, weil womöglich nicht davon ausgegangen werden kann, dass Horst Köhler das sagen wollte, was ihm anschließend als gesagt zugeschrieben wurde. Aus diesem Grunde trat er offiziell zurück, was ansonsten dazu beigetragen hat, dass Bundespräsident Köhler das Handtuch warf, kann man nur spekulativ erahnen, aber nicht wissen. Die Fakten sind nun aber so, wie sie sind. Der Bundespräsident ist zurückgetreten. Innerhalb von 30 Tagen haben wir einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Und das geschieht morgen in Berlin. 1244 Wahlmänner und Wahlfrauen treten zusammen. Wie setzen sich diese zusammen? Zum einen haben wir die 622 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Zum anderen haben wir 622 Wahlmänner und Wahlfrauen, die von den Landesparlamenten benannt werden. Das müssen keine Politiker und Politikerinnen sein. Das können ganz normale Bürger sein, wobei es wohl wenig verwundert, dass von normalen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Wahlgremium, das über den neuen deutschen Bundespräsidenten entscheiden wird, kaum welche vertreten sein dürften. Die meisten Nicht-Politiker sind den Parteien irgendwie nahestehenden Prominenten, Schauspieler, Verleger und ja, wo es halt überall Prominente gibt. Im ersten und zweiten Wahlgang schreibt die Verfassung vor, dass der Bundespräsident nur mit absoluter Mehrheit der Stimmen gewählt werden kann. Das heißt, bei 1244 Stimmen braucht er im ersten und zweiten Wahlgang 623 Stimmen oder mehr. Ab dem dritten Wahlgang reicht dann die einfache Mehrheit der Stimmen, das heißt, der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt, ist dann Bundespräsident. Etwas überzeichnet ausgedrückt, kann man das so erklären, wenn sich alle Bundestagsabgeordneten oder alle Wahlmänner und alle Wahlfrauen enthalten würden, bis auf drei, dann könnte mit zwei Stimmen der Bundespräsident gewählt sein. Bemerkt, mit zwei von 1244 Stimmen. Das wäre im dritten Wahlgang theoretisch möglich, so jetzt einmal die überspitzte Darstellung dessen, was da möglich sein könnte. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass das so nicht geschehen wird. Die Diskussion um die Kandidaten und die Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten bestimmt nun schon seit Wochen einen kleinen Teil der politischen Diskussion in Deutschland. Dass diese Diskussion möglicherweise nicht ganz so viel Gewicht bekommen hat, wie sie das in anderen Jahren tat, mag daran liegen, dass auf der einen Seite andere aktuelle politische Entscheidungen, wie beispielsweise das Sparpaket der Bundesregierung, verbunden mit der nach wie vor nicht überwundenen Finanz- und Wirtschaftskrise, einiges an Energien abgezogen haben dürfte. Auf der anderen Seite leben wir in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Südafrika, Und auch das zieht einiges an Kräften und Energien, die sonst möglicherweise einer politischen Debatte gesteckt werden, ab. Andererseits ist die Diskussion, die in den vergangenen Wochen stattfand, für mich sehr spannend, denn im Zentrum der Diskussion standen nicht die Kandidatin, sondern vor allem ein Kandidat, Joachim Gauck. Luc Jochensen, die von der Linken nominiert wurde, kann man mit Fug und Recht als chancenlos bezeichnen, als eine Nominierung, die den demokratischen Möglichkeiten entspricht und von daher völlig legitim ist. Aber würde Frau Jochensen mit der Vorstellung in Berlin antreten, sie würde als neue Bundespräsidentin aus der Abstimmung herausgehen, wäre das sicherlich ein gewisser Realitätsverlust. Anders sieht es bei Christian Wulff und Joachim Gauck aus. Und das ist nun ein ganz spannendes Phänomen. Christian Wulff, bislang Ministerpräsident in Niedersachsen, ein Ministerpräsident, der als konservativ und als volksnah gilt. Auf der anderen Seite Joachim Gauck, politisch konservativ und liberal. Konservativ und liberal und mit DDR-Vergangenheit als Bürgerrechtler und evangelischer Pastor. Das ist eine sehr spannende Mischung, weil wir letztlich zwei konservative Kandidaten haben. Und einer von den beiden wird es. Also ein konservativer Kandidat wird die Wahl morgen gewinnen. Ist es der konservativ bürgernahe oder ist es der konservativ intellektuell liberale Kandidat? Das ist jetzt die Frage. Interessant ist dabei, dass der konservativ-liberale intellektuelle Kandidat von SPD und Grünen nominiert wurde, der konservativ bürgernahe hingegen von CDU und FDP. Die Wahl nun findet also in einem Gremium statt, das speziell zur Wahl des Bundespräsidenten zusammentritt und, wie schon genannt, aus Vertretern des Bundestages, also aus allen Bundestagsabgeordneten und Vertretern der Länder, 622 weitere Personen, zusammengesetzt ist. Es findet keine Direktwahl des Bundespräsidenten statt. Das hat historische Gründe. Das hat vor allem damit zu tun, dass mit einem direkt gewählten Präsidenten in Zeiten der Weimarer Republik sehr schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Auch wenn man jetzt sagen kann, naja, das liegt bald 100 Jahre zurück, müssen wir uns auf diese Erfahrungen wirklich noch beziehen, ist Deutschland nicht ganz anders geworden? Diese Frage kann man durchaus stellen, wenn dieses Argument angeführt wird. Aber es gibt ein zweites Argument, das ich durchaus für beachtenswert betrachte. Ja, das ich sogar für sehr wichtig halte. Eine Direktwahl ist immer mit einem hohen Maße an demokratischer Legitimierung verbunden. Das heißt, immer dann, wenn der Souverän spricht, das Volk nach Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, dann sollte derjenige, der so legitimiert wird, auch entsprechende Handlungsoptionen haben. Die Machtbefugnisse des deutschen Bundespräsidenten hingegen sind außerordentlich beschränkt, begrenzt. Er hat Deutschland als Staatsoberhaupt zu repräsentieren und er muss abschließend Gesetze unterzeichnen, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, mit dem er diese Unterschrift verweigern kann. Und dieser Grund sind massiv begründete Zweifel an der Verfassungsgemäßheit entsprechender Gesetze. Mehr hat der Bundespräsident an direkter Macht eigentlich nicht. Ja, er führt die Regierungen ein, er kann im Zweifelsfall auch einmal das Parlament auflösen. Aber das sind Ausnahmesituationen, die nicht zum allgemeinen Machtbereich des Präsidenten als Alltagsgeschäft dazugehören. Wir haben also einen relativ machtlosen Präsidenten, anders als beispielsweise in den USA oder in Frankreich der Fall ist. Entsprechend wird die Legitimation des Präsidenten über Repräsentanten erreicht. Über Repräsentanten, die entweder selbst Teil eines gewählten Parlamentes sind, nämlich des Deutschen Bundestages, oder von den Parlamenten der Länder entsandt wurden. Die übrigen 622 Wahlmänner und Wahlfrauen. Ob man das auf Dauer so will oder nicht, das ist eine Frage, die eigentlich jedes Mal wieder aufkommt. Und vor allem dann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung zu einem anderen Ergebnis zu kommen scheint, über Umfragen kann man das ja erheben, als es die Politik tut, die möglicherweise andere Kriterien anlegt, die auch machtpolitischer Art sind, welche von der Bevölkerung beim Amt des Bundespräsidenten so erst einmal nicht berücksichtigt werden und die vielleicht von der Bevölkerung auch nicht berücksichtigt gesehen werden wollen. So sind wir jetzt in der Situation, dass der Kandidat, der laut repräsentativen Umfragen eine so deutliche Mehrheit hat, dass man quasi sagen kann, es ist ziemlich sicher, dass er eine Direktwahl gewinnen würde, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von den Repräsentanten des Souveräns nicht gewählt werden wird. Das haben wir als Wählerinnen und Wähler, als Teil der bundesdeutschen Bevölkerung, so erst einmal zu akzeptieren, da wir sonst einen Teil unseres demokratischen Systems in Frage stellen würden. Wir sind eine repräsentative Demokratie und sind damit bislang wirklich verdammt gut gefahren. Muss man ja auch mal so sagen. Die machen da ja nicht so schlechte Arbeit in Berlin oder vorher in Bonn. Wenn auch vieles nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Ich meine, die Schulden, die wir heute haben, sind ja nicht das Ergebnis von ein paar Jahren. Es handelt sich vielmehr um Schulden, die über Jahrzehnte aufgebaut worden sind, also von Regierungen unterschiedlichster Couleur. Was möglicherweise auch mit zeithistorisch unterschiedlichen Sichtweisen des Phänomens der Schulden zu tun hat. Aber davon abgesehen, glaube ich, dass wir bislang sehr gut gefahren sind und dieses System eben nicht in Frage stellen sollten. Das heißt, jede Entscheidung, die morgen fällt, ist eine demokratisch legitimierte Entscheidung und so von uns als Bürgerinnen und Bürger zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir mit ihr einverstanden sein müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht Fragen stellen dürfen. Zum Beispiel die Frage, wie es denn zu der Entscheidung gekommen ist. Warum gerade in einer solchen Krisensituation zwei Kandidaten, die in einer gewissen Hinsicht einander von ihrer konservativen Seite her sehr ähnlich sind, gegeneinander ins Rennen geschickt werden. Und für wie wichtig ich unterschiedliche parteipolitische Positionierungen in einem demokratischen Gefüge halte, habe ich in meiner letzten Podcast-Folge schon dargestellt. Das werde ich jetzt nicht dreimal wiederholen. Aber es ist wirklich irritierend. Irritierend darüber hinaus ist, dass obwohl gerade für CDU, CSU und FDP beide Kandidaten wählbar wären, in einem solchen Zusammenhang die Positionierung der Bevölkerung nicht angemessener berücksichtigt wird. Das ist etwas, das zwar das gute Recht dieses Wahlgremiums ist, die Abgeordneten sind frei, nicht weisungsgebunden, alleine ihrem Gewissen unterworfen. Das heißt, sie sind natürlich auch nicht von Umfragen zu beeinflussen, sondern sie dürfen so entscheiden, wie sie das tun. Da sollte man bei allen Fragen danach Warum? Der Wille der Bevölkerung dabei möglicherweise keine Berücksichtigung findet, mit berücksichtigen. So wenig wir wollen, dass die Wahlmänner und Wahlfrauen aus parteitaktischen Gründen sich in irgendeine Fraktionsdisziplin zwängen lassen. Es gibt gewisse Hinweise, dass genau das im Augenblick geschieht. So wenig kann ich natürlich auch wollen, dass die Mitglieder der Wahlversammlung an Umfragen gebunden sein sollen. Das wäre im Prinzip sehr ähnlich. Von daher steht jedem Abgeordneten die Wahl frei. Und genau das sollte man eigentlich bei einer Bundespräsidentenwahl wieder viel mehr in den Vordergrund stellen. Wegkommen von diesen parteipolitischen Machtkalkülchen, die gerade jetzt wieder eine ganz große Rolle zu spielen scheinen, wenn es um die Frage geht, Wulff oder Gauck. Und natürlich sind beide Kandidaten Kandidaten solcher parteipolitischer Machtkalküle. Wulff als ein ja in der CDU relativ starker Politiker und Gauck von SPD und Grünen natürlich auch nominiert, um CDU und FDP in die Bredouille zu bringen, um quasi einen Spaltpilz in diese beiden Parteien hineinzubringen, was ihnen ja auch gelungen ist. Das hätte man vermeiden können, wenn in Deutschland endlich mal die Tradition zustande käme, dass die Wahlmänner tatsächlich nicht von den Parteien unter Druck gesetzt werden, sondern dass ganz klar gesagt wird, bei dieser Wahl gibt es nur ein einziges Kriterium, dem die Wahlmänner und Wahlfrauen verpflichtet sind, und das ist das beste Wissen und Gewissen. Jeder muss für sich individuell entscheiden können und dürfen. Das heißt, dürfen und können, tun sie es ja, aber die gesamte Struktur des Werbens um Stimmen sollte daraufhin ausgelegt sein, dass eben nicht die Vorsitzenden der großen Parteien Einfluss nehmen. Also wenn es nach mir ginge, würden die in solchen Zeiten schlicht und ergreifend Zurückhaltung üben und wirklich dazu beitragen, dass Strukturen aufgebaut werden, die viel stärker als das im Augenblick der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dazu beitragen, dass die Person gewählt wird, die in der Lage ist, das Wissen und Gewissen der meisten Wahlmänner und Wahlfrauen zu überzeugen. So etwas findet ja zum Beispiel statt, wenn sich die Kandidaten in den unterschiedlichen Ländern, aber auch vor den Bundestagsfraktionen, wie heute nochmal geschehen, vorstellen. Das finde ich soweit in Ordnung. Dass aber, wie gesagt, die politischen Spitzenkräfte der einzelnen Parteien sich da so massiv einmischen, wie das in den letzten Tagen wohl der Fall ist. Und ich kann jetzt nur von dem reden, was öffentlich wahrnehmbar ist. Ich kann nicht von dem reden, was da im Hintergrund an Telefonaten, Gesprächen und sonstigen läuft. Das finde ich hart an der Grenze dessen, was die Verfassung eigentlich zulässt. Und somit dann auch, ja, durchaus als ein Punkt, an dem ich ganz gerne eine engere Auslegung des Verfassungstextes bezüglich der Wahl des deutschen Bundespräsidenten erkennen können wollte. Wie die Wahl morgen ausgeht, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Immerhin spannend bleibt es bis zuletzt. Überraschungen sind möglich, wenn auch aufgrund gewisser politischer Konstellationen im Augenblick eher weniger zu erwarten. Die Wahl ist frei. Die Wahl ist demokratisch. Der gewählte Kandidat ist legitimiert. Allerdings sollte sich der ein oder andere Volksvertreter durchaus auch damit beschäftigen, ob, so er mehr der Parteiraison als seiner eigenen Überzeugung folgend abstimmt, dadurch nicht auf lange Sicht viel mehr Schaden bezüglich der Glaubwürdigkeit der Politik erzeugt wird, als einer solchen Situation zu verantworten ist. So viel für jetzt, mehr dann demnächst. Ciao.